SRF 2 Kultur.
Erst einmal ist es jetzt aber um kurz nach 8:30 Zeit für die Sendung Perspektiven. Und da widmen wir uns dem Wetter. Zunächst vordergründig. Das nasskalte Wetter nämlich hat in diesem Frühling nicht nur uns Menschen zugesetzt, auch die Natur hat darunter gelitten. Die Blütenpracht ist für diese Jahreszeit so ziemlich im Rückstand. Und das ist auch den Religionsgärten an der Internationalen Gartenschau in Hamburg deutlich anzusehen. Katrin Uelci hat für die heutige Perspektivenausgabe diese Welt der Religionen besucht, in der sich im Garten die 5 großen Weltreligionen präsentieren.
Wir gehen auf dem einzigen Weg, der in die Welt der Religion hineinführt, durch alte Bäume hindurch auf unsere Wasserschale hinzu. 5 Strahlen geben Wasser in diese Schale hinein, für jede Religion ein Strahl, jede Religion hat etwas zu geben. Aber es gibt auch 5 Überläufe, die das Wasser überfließen lassen. Jede Religion ist auch Empfangende und Lärmende und alle sind auf das gemeinsame Miteinander angewiesen.
Corinna Peters-Leimbach ist die Beauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland für die Internationale Gartenschau in Hamburg. Vom zentralen Brunnen aus führen 5 Wege in die Gärten der 5 großen Weltreligionen, jeder Garten mit einem eigenen Thema. Die Christen haben sich für den Lebenspfad entschieden. In gut ökumenischer Manier führen mich evangelisch-lutherisch und römisch-katholische Beauftragte zusammen durch den Garten. Klaus Everdicking erklärt die erste Station.
Wir gehen gleich durch 3 Wasserbögen. Oberhalb dieser Bögen fließt Wasser von links nach rechts, von rechts nach links. Es symbolisiert das dreimalige Übergießen mit Wasser bei der Taufe im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und mitunter, wenn ein bisschen Wind durchgeht, so wie wir das gerade erlebt haben, dann wird man an die eigene Taufe durchaus auch erinnert.
Ist das Absicht?
Das ist Absicht.
Absicht ja, aber nicht im Sinne einer Zwangs- oder Wiedertaufe. Eher etwas Verspieltes, das im christlichen Garten immer wieder vorkommt. Beispielsweise bei der Partnerschaft, wo ein bunter Brunnen steht, in dem man sich selbst betrachten kann. Und wo auch schon die ersten Münzen hineingeworfen wurden, im Stil des Trevi-Brunnens in Rom. Der Religionsgarten ist wie eine Torte mit 5 Stücken angelegt und heißt, in Anlehnung an die anderen Namen der Gartenschau, Welt der Häfen, Welt der Kulturen oder Welt der Kontinente, Welt der Religionen. Etwas abseits der Hauptpfade liegen die Gärten von Christen, Juden, Muslimen, Buddhisten und Hindus. Sie alle wurden in Zusammenarbeit mit der Landschaftsarchitektin Gudrun Lang gestaltet. Gudrun Lang beschäftigt sich in ihrem Planungsbüro in Hamburg seit Jahren mit Religionen, da die christlichen Kirchen zu ihren Auftraggebern gehören. Mit 5 verschiedenen Religionsgemeinschaften zusammenzuarbeiten, sei eine spannende Herausforderung gewesen.
Planung ist heute ohne Partizipation gar nicht mehr denkbar. Also zumindest hier in Hamburg und in dieser Metropolregion. Hamburg ist ja sozusagen das Tor zur Welt und hier sind sehr, sehr viele Ethnien. Und man nutzt eigentlich den Dialog und die Beteiligung, um eine Akzeptanz auch für die Planung im Freiraum herzustellen.
Und trotzdem muss man ja da gewisse Dinge wissen über Religionen. Und wie gingen Sie da heran? Gingen Sie da ganz unwissend heran und haben das alles sich erzählen lassen? Oder haben Sie sich da vorbereitet, sich eingelesen bei den Religionen?
Ich habe ein Grundwissen natürlich, was jetzt die christlichen Religionen angeht. Die Glaubensgemeinschaften und die Vertreterinnen und Vertreter der Glaubensgemeinschaften haben einen auch begleitet. Also wir haben ja sehr intensiv zusammengearbeitet. Wir wurden eingeladen in die Moschee, in die Tempel, in die Synagoge. Uns wurde das vorgestellt. Wir haben eigentlich immer eine Einführung auch bekommen. Und dadurch, dass ein Dialog ist ja nicht immer einseitig, wir stellen Fragen und sie antworten. Oder umgekehrt, ich erkläre meine Planung und die Religionsgemeinschaften stellen Fragen, warum das so ist. Und dann gibt es so einen Prozess der Annäherung. Das ist zwar mühsam, weil das immer sehr schrittweise geht und so peu à peu und immer wieder hinterfragt werden muss, aber das ist einfach die Art, mit sowas umzugehen. Also Geduld ist wirklich gefragt und intensive Aussprache.
Gab es jetzt Situationen, wo es nicht ganz einfach war, mit einer Religionsgemeinschaft zusammenzuarbeiten, weil vielleicht einfach die Ideen zu unterschiedlich waren?
Von den Ideen, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir haben eigentlich ganz andere Probleme gehabt. Das war eigentlich eher der Ort hier. Also der Ort ist in Wilhelmswort ein ehemaliger Friedhof mit einer noch vorhandenen Kapelle, mit einem sehr alten Baumbestand und noch zum Teil vorhandenen Grabfeldern. Also er verweist einfach so auf das Leben nach dem Tod. Und es ist hier ein Bereich, der sehr verschattet ist, so wie das halt auf Friedhöfen der Fall ist, wenn das lange Zeit unberührt bleibt und wächst und wächst und keiner sich darum kümmert, sind dann eigentlich Oasen. Und es hat auch eine sehr schöne, es ist ein Raum mit einer ganz eigenen Atmosphäre. Nur für die Religionsgärten, die aus einer ganz anderen Tradition stammen, also das sind mediterrane Pflanzen, die da vorkommen. Das sind sonnenbeschienene Gärten mit viel Blütenpracht, mit Wasserläufen und sowas. Das ist hier schwierig in so einem sehr dichten Baumhain zu realisieren. Und das war auch eine Schwierigkeit, anfangs den Glaubensgemeinschaften zu vermitteln, dass das eben nicht der klassische Ort wird, den sie sich vorstellen.
Und wie geht man dann damit um? Das ist ja das eine, man sagt eben, man hat Vorstellungen von südlichen mediterranen Gärten und muss dann aber eben in einem Schattenhain etwas aufstellen. Wie sind Sie da herangegangen?
Es ist halt so, dass die Projektideen, die wir entwickelt haben, sich auch ein bisschen an dem Ort orientiert haben. Die sind natürlich sehr stark jetzt auf das Bauliche ausgerichtet, nicht so sehr auf die Pflanze an sich. Mit Ausnahme jetzt des islamischen Gartens. Die haben ja diese Paradiesvorstellungen im Diesseits und im Jenseits. Das ist ja der Gesang auf das Paradies und das ist der Ort der Glückseligkeit eigentlich. Sowohl hier auf Erden als auch im Himmel. Und der Weg, den man beschreitet, eben von der Geburt bis zum Tod, da ist man bemüht eben durch gute Taten und durch Frömmigkeit, sich das zu verdienen, das Paradies. Das ist auch so das Thema dieses Gartens. Und der hat noch einen hohen Anteil an Pflanze. Der hat aber auch einen Ort, wo noch ein bisschen Licht auch einfällt und wo man sowas hat realisieren können.
Trotz der lichten Stelle haben die südlichen Gewächse bei dem norddeutschen Klima einen schweren Stand. Und die in Töpfen gepflanzten Palmen erwecken nicht den Eindruck eines Paradieses.
Er hat nicht die Merkmale eines orientalischen Gartens. Und das macht ihn vielleicht schwierig begreifbar für die Besucher. Weil man denkt ja heute in Facetten und in so, man hat Bilder im Kopf. Also wenn man an Islam denkt, dann denkt man an Moschee, an farbige Mosaiken, an Wasser oder ähnliche Gärten, die so geprägt sind wie die Alhambra zum Beispiel. Das finden Sie in Ausschnitten schon auch, aber es werden nicht alle Klischees in diesem Garten bedient, das muss man einfach wissen, sondern es ist einfach ein bisschen was zu leisten von dem Besucher, dass er das auch versteht.
Reaktionen der Besucher bestätigen das.
Den islamischen Garten fanden wir im Moment noch ein bisschen nüchtern, aber da blüht natürlich auch noch nicht so viel.
Wie hätten Sie ihn sich vorgestellt, den islamischen Garten?
Bunter. Aber gut, es wird sicherlich noch kommen. Auch vielleicht mehr Ornamente und irgendwie farbige Muster oder so. Also es sind so ganz leichte Ornamente ja auf dem Boden, aber im Moment eben noch sehr schlicht.
Ich habe die Wahrnehmung, dass beim christlichen Garten uns ein bisschen Informationen vermittelt werden. Nun sind wir Christen und hatten natürlich einen gewissen Wiedererkennungswert. Bei dem islamischen Garten fehlte mir so ein bisschen der Impuls, was hat das mit Islam zu tun? Das hat so verhindert, dass man emotional auch so mitgenommen wird.
Ohne Geschichten wirken die Gärten nur durch ihre Gestaltung, durch Blumen und Sträucher. Das stellt an Besucherinnen und Besucher eine hohe Anforderung, meint die Landschaftsarchitektin Gudrun Lang.
Die Leute, die diese Wege gehen, die müssen wirklich sich so mit der Thematik befassen oder sie müssen sie sich erklären lassen. Es erschließt sich nicht alles von selbst, auch wenn da jetzt, sagen wir mal, Tafeln sind. Dadurch, dass wirklich die Glaubensgemeinschaften sehr stark Inhalte, Aussagen, Symbole und all das transportieren, ist natürlich auch so eine gewisse Überfrachtung fast schon manchmal da. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, alle Gärten hintereinander geht, ist man, glaube ich, bestimmt als Besucher sehr gefordert. Aber das ist einfach diesen Projektideen geschuldet, wo die Glaubensgemeinschaften sich erklären, die wollen halt etwas von ihrer Glaubenspraxis den Besuchern hier halt auch mitgeben. Und deswegen ist es sehr stark, ja, in diese Materialität so gegangen, was ich schade finde. Ich glaube, es wäre schöner, wenn der Ort großzügiger noch wäre und mehr Pflanze dazwischen, dann wäre das auch so ein bisschen dosierter, das Ganze.
Der Raum war aber vorgegeben, zu klein, um alles reinzupacken. Dass sich die Glaubensgemeinschaften bei der Realisierung stark einbringen wollten, mussten Kompromisse gefunden werden zwischen Inhalt und gestalterischer Umsetzung. Wo die Landschaftsarchitektin gerne mehr Leerraum gelassen hätte, wollten die Vertreterinnen und Vertreter der Religionen mit mehr Symbolen arbeiten. In den 5 Jahren der Zusammenarbeit gab es viele Gespräche und man musste auch auf manche Lieblingsidee verzichten. Auf das gemeinsame verbindende Element, das Wasser, hat man sich aber schnell geeinigt. Wasser, die Grundlage jedes Lebens, hat bei allen Glaubensgemeinschaften auch eine zentrale Bedeutung bei Ritualen und Zeremonien. Und Zeremonien spielten in diesem Garten von Beginn an eine wichtige Rolle. Angefangen hat es bei den Bauarbeiten, als auf dem ehemaligen Friedhof auch einzelne Knochen ausgegraben wurden.
Wir haben Eingriffe in den Boden möglichst vermieden, aber bei dem Brunnen war das nicht anders möglich, weil der braucht natürlich einen Pumpenschacht und der ist relativ tief, weil viel Technik dort Platz finden musste. Aber das hielt sich so in Grenzen. Und das, was wir an Knochen dort gefunden haben, wurde auch wieder richtig gehend bestattet in einer Zeremonie. Das ist man dem einfach dem Ort auch geschuldet und auch den Menschen, die man dort sozusagen ausgegraben hat.
Während der 5 Monate der Gartenschau finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die von allen zusammen oder von einzelnen Gemeinschaften durchgeführt werden. An diesem Tag findet eine buddhistische Zeremonie statt, bei strömendem Regen. Diese Zeremonie gilt den Verstorbenen des ehemaligen Friedhofs. Sie wird geleitet von Margit Horlacher, die für diesen Anlass aus der Schweiz angereist ist.
Im Buddhismus tut man sich sehr stark auch um die Ahnen kümmern, weil das sind dann nachher wieder unsere Nachkommen. Und das hat ganz viel mit Respekt zu tun und auch Wertschätzung für unsere Ahnen. Also einfach die Verstorbenen sind unsere Vorgänger und dank diesen Verstorbenen haben wir das, was wir heute nutzen. Also es ist grosser Respekt gegenüber unseren Verstorbenen.
Geprägt wird der Garten durch bunte Gebetsfahnen und eine große goldene Buddha-Statue. Das Zentrale eines buddhistischen Gartens ist für die Schweizerin aber, dass es eine Oase der Ruhe ist.
Es wird natürlich auch zur Ruhe durch die geistige Haltung. Durch die Art und Weise wird die Leute sich bewegen im Garten. Und es ist so, dass eine Buddha-Statue auch sehr viel Ruhe ausstrahlen tut. Also es sollte ja eigentlich eine Möglichkeit geben, dass die Leute aus dieser Vielfalt von Gedanken und Eindrücken, die sie haben, aussen, dahin wieder kommen können, zurückfinden zu sich selber, zu dieser Ruhe in sich, wo ja ein wichtiger Teil ist für unsere wahre Natur, für unser wahres Wesen.
Wirkliche Ruhe herrscht im buddhistischen Garten aber nie. Nicht nur, dass der Regen herunterprasselt, auch die stark befahrene Straße, die gleich hinter dem ehemaligen Friedhof vorbeiführt, lässt den Garten nie in Stille versinken. Stört Margit Horlacher dieser ständige Motorenlärm nicht?
Überhaupt nicht. Gehört zum Leben. Gehört zum sozialen Buddhismus. Nein. Also Meditation bedeutet ja eigentlich, einen ruhigen Geist können haben innerhalb von der Lebendigkeit vom Alltag.
Bei diesem strömenden Regen ist das Getöse der Hauptstraße kaum wahrnehmbar. Doch als die Tropfen kleiner werden und dann die Sonne auch noch zum Vorschein kommt, dröhnt der Autolärm ungehindert in den Garten der Stille hinein. Nicht beruhigend für alle.
Das ist ja unheimlich laut hier. Und der Meditationsgarten, der ist direkt an der Hauptstraße. Es lärmt von allen Seiten. Also das gefällt mir nicht gut. Aber ist wohl so, wenn man so eine Gartenschau in der Stadt veranstaltet.
Trotz des stetigen Rauschens fasziniert der buddhistische Teil die Gäste der Gartenschau. Der Wiedererkennungseffekt mit Buddha-Statue, den Gebetsfahnen oder dem Bambustor ist groß. Auch die Lotusblüte als weiteres Wahrzeichen fehlt nicht, auch wenn es bei dem nasskalten Wetter zuerst noch Plastikblumen sind. In den folgenden Monaten soll auch die Steinmauer noch ergänzt werden mit sogenannten Mani-Steinen, also Steine, die mit heiligen Texten beschriftet oder mit Bildern bemalt sind und traditionellerweise von Pilgern in Tempeln, Klöstern, aber auch auf Passhöhen oder Wegkreuzungen hinterlegt werden. Bei der Gestaltung der einzelnen Gärten haben sich die Religionsgemeinschaften unterschiedlich stark eingebracht. Die Landschaftsarchitektin teilt diese in zwei Gruppen ein.
Die eine Gruppe weiß ganz genau, was sie will und kam mit dem fertigen Thema zu mir und hat mir das erläutert. Oder wir haben in Workshops zusammen das erarbeitet. Das kam auch vor, zum Beispiel bei den Christen. Die anderen, die brauchten so ein bisschen Vorstellungen, was so ein Garten vielleicht beinhalten könnte. Und da ist man über den Weg des Dialogs sozusagen zu dem Thema dann gelangt. Buddhisten und, sagen wir mal, Christen, die ticken ja ähnlich, die sind total organisiert und die haben natürlich schneller eine Vorstellung entwickeln können als jetzt, sagen wir mal, die Hindus, die einfach sehr stark in dem Leben des Tempels da verhaftet sind. Und für sie ist der Tempel so das Maßgebliche. Die wollten auch immer einen Tempel in ihrem Garten stellen. Und das ist zwar jetzt kein Tempel geworden, aber es ist trotzdem ein heiliger Ort. Das ist so nach ihrer Vorstellung einfach der Ort, wo sie sich dann auch gerne aufstellen und wo sie sich auch verorten können. Das andere, wenn das zu theoretisch ist, das können sie sich nicht vorstellen.
In den Hindu-Garten tritt man durch ein Tor ein und folgt einem Weg, der auf eine leichte Anhöhe führt. Der Garten sei selbsterklärend, so die Meinung der Landschaftsarchitektin.
Wenn man vielleicht noch die Informationen liest und dann durch dieses Torana, was ja sehr imposant ist, eintritt, spürt man einfach, dass das ein anderer Raum ist, den man da betritt, dass das eben ein spiritueller Raum ist. Und diese Wege, die stellen ja dann diese unterschiedlichen Wege zur Erleuchtung sozusagen dar. Der Weg der Hingabe und Gottesliebe, Weg der guten Taten und Weg der Erkenntnis. Und die bedingen sich einander. Das sieht man an diesen farbigen Belägen, die sich auch mischen. Das ist nachvollziehbar. Und oben gekrönt wird das durch einen erhabenen Platz, wo das Mandala von einem Künstler eben gezeichnet wurde. Das ist auch noch ein besonderer Ort, der auch nicht betreten werden darf und wird durch verschiedene, sagen wir mal, Raumelemente noch ergänzt. Bänke, man kann sich dort aufhalten, man kann sich niederlassen und so weiter.
Eine Oase zu gestalten, um sich auszuruhen, um sich eine Verschnaufpause im Rummel der Gartenschau zu gönnen, das war die Idee der Religionsgemeinschaften sowie der Gestalterin. Die Landschaftsarchitektin hingegen hätte gerne noch ein bisschen mehr Design eingebracht.
Der Garten bildet in sich eine Harmonie und es gibt auch so Zusammenklänge, zum Beispiel von dem Hindu-Garten und dem buddhistischen Garten, die harmonieren auch untereinander. Aber natürlich durch diese verschiedenen Aussagen, die da zu treffen sind, ist die Harmonie als gesamte Welt, die ist ein bisschen, ja, das ist schwieriger eben abbildbar, weil das ist einfach zu vielfältig. Und das ist nicht nur das Design entscheidend, sondern eher die Aussage. Das muss man vielleicht bei dieser Welt der Religion auch nochmal dazu sagen. Also ich konnte leider das nicht so entwickeln, dass es so wie aus einem Guss aussieht, sondern es ist hier wirklich so, wie die Menschen halt unterschiedlich sind und verschiedene Auffassungen haben und sich unterschiedlich darstellen, so ist halt auch jede Glaubensgemeinschaft ein bisschen unterschiedlich. Das ist einfach den Konzepten, den Projektideen geschuldet und den Vorstellungen derjenigen, die das mitentwickelt haben. Das muss man wissen. Also so frei sind wir da nicht gewesen, um da einen Designergarten herzustellen. Obwohl das natürlich jetzt nicht heißen soll, dass die nicht designt auch sind. Es gibt bestimmte Materialien, die durchgehen. Das ist zum Beispiel das Metall in den Brunnenschalen. Das kommt immer wieder im Christlichen, zum Beispiel in den Wasserbögen oder dem Trinkbrunnen. Das war auch so ein Wunsch von den Glaubensgemeinschaften, dass wenn man den Garten betritt, so dass man sich die Hände waschen kann oder reinigen kann, dass man auch mal sich benetzen kann oder trinken. Und die Materialität, die ist schon versucht worden, einheitlich irgendwie zu machen, aber es ist trotzdem eine Vielfalt geworden. Und die ist darüber hinaus so vielfältig, dass es, sagen wir mal, nicht für jeden als eine totale Harmonie vielleicht erscheinen mag.
hätte Gudrun Lang ganz alleine nach ihren Vorstellungen entscheiden und gestalten können, würde die Welt der Religionen nun ganz anders aussehen.
Wahrscheinlich wäre ich den Weg gegangen, dass ich mit einem einheitlichen Element gearbeitet hätte und für alle das gleiche Element. Es gibt ja Gärten, wo dann 5 Pulte stehen, wo für den Dialog und wo nur die Symbole dann durch Tore irgendwie gekennzeichnet sind, sowas vielleicht. Also dass das nicht jeder Garten extra sozusagen geplant und gestaltet und mit einer Extra-Aussage versehen wird, sondern dass man wirklich mehr die Einheit hergestellt hätte. Das hätte ich mir schon auch gewünscht. So. Aber das ist hier eben ganz anders. Und da unterscheiden sich eben diese Religionsgärten von der Gartenschau zu den Gärten, die jetzt, sagen wir mal, an anderen Orten, an anderen Städten entstehen. Das ist zum Beispiel bei Dortmund ist jetzt einer eingeweiht worden, der ist sehr einheitlich gestaltet, mit gleichen Mitteln sozusagen. Und da sind nur die Symbole dann halt unterschiedlich. Das ist dann halt sehr formal, sehr... Ja, eine formale Art vom Umgang sozusagen dann mit solchen Orten. Und hier ist es wirklich mit den Glaubensgemeinschaften, jeder Garten für sich steht für ein ganz bestimmtes Thema. Es ist natürlich schon noch eine Gleichwertigkeit, dadurch, dass die sich um dieses gemeinsame Mitte da gruppieren. Aber die Gärten an sich ist jeder ist ein Kunstwerk für sich.
Kleine Kunstwerke mit je einem eigenen Thema. Beim christlichen Garten ist es der Lebenspfad, beim islamischen der Gesang aufs Paradies, der buddhistische ist zum Ruhetanken, der hinduistische Garten stellt die ewige Weltordnung dar und der jüdische nimmt die Besucherin und den Besucher mit durch die Schöpfungsgeschichte.
Die Schöpfungsgeschichte des jüdischen Gartens, der hat ein Grundthema, das ist der Kreis, und das ist eine vollkommene Form, ist und alle Stationen der Schöpfungsgeschichte beziehen sich auch auf diesen Kreis. Ob das jetzt eine Rotunde ist, ob das einfach nur eine gestaltetes Träger für Fische und Vögel ist, es ist alles auf den Kreis bezogen. Also Tag, Nacht, man geht in einen Raum, der ist dunkel. Morgens, wenn die Sonne scheint, ist es sehr schön, da kommt von Osten so ein Lichtstrahl rein, den man aber erst sieht, wenn man um die Ecke biegt, und dann gibt es eine sehr schöne Lichtkonstellation.
Geht man den Weg der Schöpfungsgeschichte bis zu Ende, erwartet einem am Schluss der Ruhetag. Eine Gruppe von Frauen hat es sich da soeben gemütlich gemacht.
Wir ruhen hier einfach mal aus. Nachdem wir Kaffee getrunken haben, brauchen wir einfach eine Ruhepause.
Wir warten auf die Sonne, dass die Sonne so ein bisschen kommt.
Lustigerweise sind Sie ja hier gerade beim 7. Tag, wo man wirklich ausruht von der Schöpfungsgeschichte.
Oh, das ist doch Zufall. Das passt doch gut.
Das haben wir geahnt.
Die vergnügten Frauen nehmen den ganzen Weg der Schöpfung etwas später noch unter die Füße und kommen nun beim 6. Tag an, als Gott den Menschen erschuf.
Ups. Da kann man schon sagen, lieber Gott, was hast du dir da dabei gedacht? Oder?
Boah, damit sie
in einem gekrümmten Spiegel sieht man sich selbst als Zerrbild, mehr breit als lang. In den Religionsgärten trifft man eine bunte Mischung von Leuten an. Die einen suchen Ruhe und wollen etwas ausspannen, die nächsten sind einfach neugierig und gespannt, was sie hier erwartet. So wie eine Gruppe jugendlicher Frauen.
Wir haben die Schöpfungsgeschichte von der falschen Seite aus angefangen.
Trotzdem verstanden.
Ja. Was haben wir noch gemacht? Den Springbrunnen bewundert.
Und wir haben uns verewigt auf einem Stück Stoff, was hier eingespannt ist und wo ganz viele unterschrieben haben.
Und dann haben wir geschrieben, Tanz ist unsere Religion.
Sie haben Spaß, gucken sich um und finden Gefallen an den 5 Religionsgärten. Religion im Allgemeinen interessiert sie.
Und besonders die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Religionen sind interessant, wenn man die dann so entdeckt. Besonders beim Christentum und Judentum, aber auch das Moslemtum.
Islam.
Der Islam hat ja auch viele Gemeinsamkeiten mit dem Christentum.
Also ich finde, die Vielfalt ist das Interessante eigentlich, dass man so viele verschiedene Sachen sehen kann und
Ja, das macht mir total Spaß, hier so durchzugehen und dann noch was Neues zu entdecken, in jeder Ecke was anderes und so. Das finde ich so spannend.
Die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten. Der Religionsgarten vereint beides. Das Gemeinschaftswerk entstand aus vielen Einzelinitiativen und unzähligen Gesprächen und gemeinsamen Aktivitäten. Was in den 5 Jahren des Prozesses entstanden ist, fasziniert die Landschaftsarchitektin Gudrun Lang.
Also was mich sehr beeindruckt hat, ist so dieser Zusammenhalt dieser Glaubensgemeinschaften oder wie die so zusammengewachsen sind. Nicht nur im Dialog, sondern auch, dass sie hier ein gemeinsames Projekt irgendwie mit uns zusammen auf die Beine gestellt haben. Das finde ich ist sehr beeindruckend und dass sie darüber hinaus auch sich für diesen Ort zuständig und verantwortlich fühlen, dass das nicht nur die Gartenschau hier bespielt und als tragfähig sich erweist, sondern dass der Ort dann auch später für die Wilhelmsburger auch zur Heimat wird.
Wenn die Gartenschau im Herbst ihre Tore schließt, soll die Welt der Religionen weiter bestehen. Als ein Ort, an dem sich die Menschen dieses multikulturellen Stadtteils weiterhin begegnen und den Dialog, der vor Jahren begann, weiterführen können.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.